dann haben wir getanzt und da oben am Gipfel und das ist, boah, da geht dieses Glück durch alle Poren im Körper. Boah, du hast nur noch den Grinser auf und dann und feierst diesen Moment.
Thomas Huber und das überwältigende Glücksgefühl auf dem Gipfel. Thomas Huber ist gemeinsam mit seinem Bruder Alexander einer der bekanntesten Extremkletterer der Welt. Die Huber-Burm stehen für die großen Abenteuer. Aber die bringen eben nicht nur Glücksgefühle, sondern auch Schmerzen und Trauer, wenn Freunde am Berg sterben oder wenn der Abschied von der Familie so schwer fällt. Über all das haben wir gesprochen. Und dabei ist eines klar geworden. Thomas Huber hat noch lange nicht genug. Ihn zieht's immer wieder raus.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Thomas Huber ist mein Gast. Thomas, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
Servus, Christi.
Ich war so gespannt auf deinen Händedruck. Wie schwierig sind die Hände von Thomas Huber?
Sagen wir so, gerade im Moment sind sie ein bisschen schwieriger, ja, weil ich viel trainiere an der Kunstwand und am Holz mit Hangelboards und da ist man dann schon immer ganz schön am Feilen. Ja. Und Handpflege ist für einen Kletterer, also wird sehr hochgeschrieben. Also es ist wichtig, weil wenn man Risse hat, kann man immer klettern.
Und dann habe ich von der Hand ein bisschen weiter nach oben geschaut. Dein rechter Bizeps schillert in den schönsten Farben von blau bis schwarz bis gelb bis rot. Was ist passiert? Ist der Mülleimer unten draufgefallen oder?
Nein, da es momentan in Berchtesgaden recht schwierig ist, auf Skitour zu gehen, weil es wenig Schnee hat, alles ist vereist, habe ich mir irgendwann einmal gesagt, vor 25 Jahren war ich doch mal skaten, langlaufen. Und das probiere ich jetzt wieder auf. Hab die Langlaufski von meinem Sohn ausgeliehen, hab mir schnell Skating-Schuhe gekauft, weil seine Schuhe sind ein bisschen kleiner. Und dann bin ich auf die Loipe gegangen und da hat es einen Tunnel gegeben. Und ich bin da durchgelaufen und dann ist von oben einer runtergekommen und der hat mich dann voll zusammengeschossen und dann, da ist mir erst einmal kurzfristig die Luft weggeblieben und da kommt dieses Hämatom her. Gott sei Dank nur ein Bluterguss.
Wow. Jetzt denkt man, wenn dir was passiert, dann irgendwo oben frei hängend am Berg und jetzt ist es dann der Langlaufunfall.
Ja, ich war da tatsächlich ein bisschen betröppelt und habe gesagt, so ein Mist aber auch. Ich meine, jetzt wollte ich gerade richtig motiviert wieder anfangen und ich glaube, es hört jetzt schon wieder auf.
Aber du bist mobil, man sieht es, du kannst dich schon,
bewegen. Ja, im Training habe ich noch kleine, tut es ein bisschen weh, aber es geht schon.
Ich glaube, mit Schmerzen umgehen kannst du ganz gut. Vielleicht sprechen wir nachher mal drüber, was dir schon alles so gerissen ist und gebrochen und so. Du hast da schon einiges überstanden. Aber lass mich erst mal fragen, heute Morgen, als du aus dem Haus bist, hast du da auch den linken Schuh zuerst angezogen oder ist es im Alltag kein Ritual, nur am Berg?
Es ist eigentlich ein Ritual am Berg. Also du hast dich eingearbeitet.
Ich habe mich eingearbeitet.
Genau, weil das ist tatsächlich so eine Geschichte. Oder wenn es um wirklich was Besonderes geht, also bei mir ist tatsächlich auch die Bühne, habe ich immer ganz spezielle Schuhe an. Ja. Also weil die Schuhe ist die Verbindung zur Erde, da gehst du und deswegen habe ich so meine Schuhe an, wo ich gut performe. Und das ist so mein grün-oranger Samba. Und da ziehe ich tatsächlich auch immer, das hat sich bei mir so eingefleischt. Also Thomas, mach's lieber so, trete auch beim Rausgehen von der Haustür nie auf die Türschwelle, sondern geh drüber. Ich habe da einfach so Rituale, die wo sich über das Bergsteigen fast in den Alltag hinein verlagert haben.
Sind Bergsteiger, gerade auch auf deinem Niveau, generell abergläubisch? Hat jeder so seine Rituale oder gibt es da auch Typen, Frauen, Männer, die sagen, ich habe da überhaupt keinen Bezug dazu?
Das kann ich nicht sagen. Also ich sprich da eigentlich nicht so viel darüber. Ich habe zufällig einmal mitbekommen, dass ein Abfahrtsläufer, der jetzt nicht mehr fährt, den Namen weiß ich jetzt nicht genau, aber der hat auch gesagt, er zieht seinen Skischuh, den linken Skischuh immer als Erster an. Und warum sind da Rituale so wichtig? Weil wir, wenn wir dann losgehen, gehen wir natürlich in eine lebensbedrohliche Zone hinein. Da muss man hundertprozentig funktionieren und da weißt du ganz genau, wenn du dann Fehler machst, dann warst du es. Und dadurch versuchst du, nichts dem Zufall zu überlassen. Also da sprichst tatsächlich noch ein Gebet oder du gehst in dich, bevor du losgehst, dann gehst du los und dadurch, das Ganze, das ist schon so drinnen in mir, dass ich das vielleicht sogar in den Alltag, hinein, dass ich das in den Alltag eingebracht habe, dass ich das gesagt habe, das schaut da daheim auch nicht, weil es kann, das ist ja das Verrückte. Man glaubt ja immer, dort wo ich bin, das ist extrem und gefährlich. Daheim ist mindestens genauso gefährlich, wenn nicht gefährlicher, weil wenn man meint, man hat alles im Griff und dir fällt nichts, dann wird's
wie auf der Loipe.
Wie auf der Loipe. Ja, wirklich.
Schau dir den Bizeps an.
Gottes Willen. Ja. Und es hätte schlimmer ausgekommen. Und schaut bloß einmal in die Statistik rein, als die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
Ja. Deswegen halte ich mich da auch zurück. Ja. Wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, wie ihr angefangen habt, du und dein Bruder Alexander, ihr seid ja wirklich die Seilschaft schlechthin. Welche Rolle hat der Apfelbaum in eurem Garten gespielt? Das war das war kein normaler Apfelbaum für euch, das war der Trainingsbaum. Hinkt ihr da dann wirklich dran und habt versucht, da eine Wand zu simulieren? Warum war der so wichtig für euch?
Also, wenn ich es ein bisschen ausführen darf, natürlich. Also wir sind immer so Träumer gewesen, wir haben uns immer so eine Welt vorgestellt und unser Papa hat natürlich von den Bergen, ein leidenschaftlicher Bergsteiger, hat uns da mitgenommen, am Anfang hat es uns nicht so gefallen, aber dann waren wir ziemlich schnell begeistert wegen dem Klettern, weil das so spannend war und durch diese Erzählung vom Vater wollten wir nur noch klettern. Jetzt war unser Problem, dass wir so weit weg von den Bergen gewohnt haben.
Und dann wie weit weg ungefähr?
Ja, so 70 Kilometer. Ah, okay. Also, und zu den richtigen Felsen. Mhm. Ja. Und dann haben wir halt einfach plötzlich in unserem Apfelbaum eine Dolomitenwand gesehen und dann hat gesagt, das ist die Torre Trieste, Calesso und das ist die Venezia und da haben wir dann unsere Routen, die wir in den Büchern gelesen haben, die haben wir dann so benannt und die haben wir da geklettert und da haben wir tatsächlich am Baum, an den verschiedenen Ästen mit verschiedenen Kletterzügen haben wir richtig das Klettern simuliert. Ja. Das war unser erster wirklich Test, bevor es dann wirklich in die Berge ging.
Und eure Eltern standen am Fenster und haben mit dem Kopf geschüttelt oder gab es irgendwelche Reaktionen?
Nee, also die Mama hat dann schon irgendwann einmal den Kopf geschüttelt, als ich dann gesagt habe, so, weil man liest ja das dann in den Büchern, dass man, wenn man ein großer Bergsteiger ist, muss man auch hart sein, muss man tough sein und so eine Nacht draußen in der Wand, in einem, man spricht da von einem Biwak, ist überhaupt kein Problem. Als ich dann irgendwann versucht habe, im Baum dann zu übernachten in einem Biwak, dann hat sie dann schon irgendwann einmal gesagt, also Thomas, ein bisschen spinnert jetzt schon. Und das haben wir dann auch nicht ausgehalten, weil ich habe das dann später dann auch mal erleben dürfen in Patagonien, wenn man richtige Biwaknacht hat, dann wird die Nacht plötzlich sehr, sehr lang. Minuten fühlen sich an wie Stunden. Es geht überhaupt nichts weiter mit der Nacht. Dann denkst du nur noch, hoffentlich ist das bald vorbei.
Dein Vater, du hast schon gesagt, der hat euch mitgenommen. Und der Alexander ist ja der Jüngere. Das heißt, du durftest, glaube ich, mit ihm zuerst mal richtig klettern gehen am Untersberg. Und der Legende nach bist du so schnell hoch, um den Vater zu beeindrucken, dass du oben erstmal dich, wie sage ich es elegant, dich übergeben musstest. War das der Ehrgeiz, dem Vater zu zeigen, ich kann's, ich bin voll dabei oder was? Erinnerst du dich daran?
Ich glaube, es war nicht der Ehrgeiz, dem Vater zu zeigen, was ich alles kann, sondern ich wollte einfach keine Zeit verlieren. Ich wollte so schnell wie möglich sein. Und es war schon immer so mein Naturell. Also wenn ich dann es unbedingt will, dann tue ich alles dafür. Und damals habe ich gedacht, so, keine Zeit verlieren, schnell oben sein. Und dann bin ich letztendlich viel zu schnell gegangen, habe mich komplett überschätzt. Und dann ging es halt leider Gottes, habe ich mich übergeben und dann sind wir aber trotzdem noch geklettert, aber nicht mehr den schwierigen Badkamin, sondern die leichtere Südwand.
Ja, trotzdem voller Stolz zurückgekommen, glaube ich. Und dem kleinen Bruder dann natürlich auch davon erzählt. Der war neidisch, der wollte auch mit. Wann habt ihr eigentlich gemerkt, dass ihr, oder wer hat euch das mal gesagt? Ich meine, wenn man mit Ronaldo gekickt hat, als der 8 oder 10 war, oder mit Messi, dann hat man sehr schnell gesehen, boah, das sind so Talente, die kommen nur alle paar Jahrzehnte mal vorbei. Hat euch das auch jemand so gespiegelt, dass ihr habt wirklich besondere Fähigkeiten, macht was draus?
Nein, das hat uns eigentlich keiner gesagt. Wir waren beide sehr konditionsstark. Ja. Wir waren immer auf Skitouren unterwegs und wir sind einfach nur klettern gegangen miteinander. Und klar, das, was du vorher schon mal gesagt hast, das spielt vielleicht auch eine klitzekleine Rolle, warum wir uns dann gegenseitig auch so gepusht haben, Alexander und ich, weil manchmal so diese, weißt du, hast vorher gesagt, Neid, nehmen wir es mal anders, so ein Antrieb, wer kann mehr Klimmzüge machen? Aha. Und durch das, dass unmittelbar mein Bruder dann mindestens so gut sein möchte wie ich oder eigentlich besser sein wollte, weil ich gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Und somit haben wir dann schneller mehr Klimmzüge machen können wie manch anderer. Mhm. Also war der erste Motor wir beide. Ja. Und dann sind wir auch wir beide losgezogen und dann haben wir sind durch das Alpinklettern eingestiegen in den Klettersport. Also heute geht da die Jugend in die Kletterhalle und erlebt da wirklich diesen Leistungssport, den vertikalen Leistungssport. Und da muss man wirklich sagen, was die Jugend mittlerweile kann, es ist unfassbar. Es ist echt unfassbar. Und das wäre für uns nie vorstellbar gewesen. Aber wir haben halt das Klettern über das Alpinklettern gelernt und da waren wir dann plötzlich sehr mutig. Und genau diese Sparte haben wir dann ausgefüllt mit unseren Erstbegehungen. Und die waren alle sehr, sehr abenteuerlich, haben auch den Stempel gehabt. Irgendwann, das ist eine Huberroute. Und eine Huberroute heißt, paar weite Hakenabstände, da muss man sie zusammenreißen. Und war was Besonderes.
Habt ihr, also wenn ich euch zuschaue am Berg, egal wann und bei diesen abenteuerlichen Routen, wie du gerade gesagt hast, da habe ich quasi schon beim Zuschauen einfach Angst. Um euch, oder wenn ich mich da reinversetze, die Höhe, diese extreme Anstrengung, manchmal auch die scheinbare Vergeblichkeit der Route. Man denkt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt kommt er wirklich nicht mehr weiter. So. Habt ihr schon in diesen jungen Jahren irgendwann mal mit Angst zu tun gehabt? Oder spielt die gar, oder ist es mehr Respekt? Was ist da das richtige Wort?
Ja, ich glaube, genau diese Frage würde jetzt der Alexander komplett anders beantworten wie ich. Er hat auch ein Buch drüber geschrieben, Die Angst ist mein bester Freund, weil er definitiv auch wirklich mit Ängsten dann einmal zu tun gehabt hat. Er ist irgendwo in eine Sackgasse gekommen, wo er auch alles in Frage gestellt hat. Und ich von meiner Seite...
Sackgasse am Berg, Entschuldigung, nein, oder Sackgasse im Leben, wo du sagst,
mental, wo will ich weiter und macht das Ganze noch Sinn. Da gibt es ja auch diesen Spruch eines Philosophen, Bergsteigen ist so unsinnig wie das Leben selbst. Also wenn du dann irgendwann alles in Frage stellst, das ist wirklich ein Thema und dem muss man sich dann auch wirklich stellen. Und ich für mich selber habe aber festgestellt, dass man natürlich Ängste hat. Aber jetzt, du hast gesagt, ja, du stellst dir das vor, ich habe da, wenn man so die Wand, da hat man Ängste, Zweifel und alles. Natürlich hat man das, aber alles im Vorfeld. Wenn du aber dann am Berg gehst, dann sollte nicht die Angst, das ist so meine Antwort, mein Empfinden, sollte die Angst nicht dein Begleiter sein, sondern eigentlich sollst du dich vertrauen auf dein Können und deine Intuition, dass du dich mit dem Berg verbindest. Denn der Berg sagt dir sehr bald, wie weit du gehen kannst und darfst. Und das hat was mit Intuition zu tun und nicht mit Angst. Weil das ist dann irgendwo so, du spürst, du fühlst, jetzt muss ich irgendwo eine Entscheidung treffen. Ja. Und dann muss ich umdrehen. Und jetzt kommt es nämlich, ich komme nicht mehr weiter, ich drehe um.
Ja.
Oder ich komme nicht mehr zurück, jetzt muss ich handeln. Da ist Angst definitiv der schlimmste Begleiter, weil dann, der wird dich komplett blockieren. Ja. Dann heißt es, okay, jetzt muss ich kann es auch.
Mhm.
Und diese Momente gab es schon ein paar Mal in meinem Leben und dann habe ich geliefert.
Ja. Angst spüre ich natürlich schon allein beim Hingucken, weil ich überhaupt nicht die Fähigkeiten habe. Also für mich wäre es komplett unkontrolliert. Du weißt natürlich, du hast ja mal gesagt, man muss so die Sprache des Berges dann so ein bisschen kennenlernen. Ne? Der sagt ja, dir, inwieweit das in Deckung zu bringen ist, diese Wand und deine Fähigkeiten und auch die äußeren Umstände. Und dann kannst du eine Entscheidung treffen. Du musstest ja auch schon oft umdrehen und sagen, es macht jetzt an der Stelle keinen Sinn.
Ja.
Und von außen wird dann so schnell gesagt, gescheitert. Niederlage am Berg und was es da dann für Schlagzeilen gibt. Hast du das jemals so empfunden, dass du sagst, das war jetzt wirklich eine Niederlage? Oder ist das einfach ganz normal, dass man sagt, bis hierhin konnte ich und dann ist es einfach nur vernünftig umzudrehen?
Ich glaube, ein Schritt, der Punkt, wenn man dann umdrehen, ich möchte eigentlich das Wort gar nicht mal mehr im Mund nehmen, Niederlage, weil ich finde, es ist ein Weg zum Gipfel und der Weg zum Gipfel, der geht niemals geradlinig.
Mhm.
Und wenn man diese Berge anschaut, da gibt es kleine Täler und manchmal muss man wirklich über kleine Täler gehen, über Scharten und Grate. Das kann man sich wirklich metaphorisch so vorstellen, dass ein Berg es viele Auf und Abs gibt.
Mhm.
Und mit jedem Ab gibt es einen Neuanfang und ein Learning und dann schaffst du es am Ende ganz nach oben zu kommen und dadurch ist diese Rückschritte kein Scheitern, sondern eigentlich ein Schritt nach vorne, um besser zu sein, zu werden, um am Ende ganz oben zu stehen.
Ja. Jetzt hast du natürlich schon so viel Erfahrung und wenn du das erzählst, ich finde, es klingt total schlüssig. Jetzt gehen wir vielleicht mal 30 Jahre zurück. Die jungen Huberburm, die haben vielleicht Sponsorenverträge. Die merken vielleicht, boah, wir können da wirklich einen Job draus machen. Wir brauchen aber auch das Geld, wir haben Familien, alles, alles, alles. Und dann seid ihr in so einer Situation, umdrehen zu müssen. Oder eben so, die Entscheidung steht so auf der Kippe. Gab es da dann nicht auch mal Zwänge von außen, die euch vielleicht, dass ihr gesagt habt, jetzt hören wir dem Berg mal nicht so gut zu, obwohl er uns gerade sagt, wir sollten eigentlich umdrehen. Und ihr seid dann doch weiter.
Ich weiß genau, welche Geschichte du jetzt welche Geschichte du jetzt im Kopf hast. Das ist wahrscheinlich die Speed-Geschichte an der Nose, wo natürlich der Erwartungsdruck so derartig groß war.
Da gibt es ja den Film am Limit. Ne?
Ja, genau. Da war Regisseur dabei, Kameramänner dabei. Ja. Und vorher, als wir im Yosemite Valley waren, da hatten wir eine unfassbare Freiheit.
Mhm.
Also da haben wir alles machen können, was wir wollen haben. Und die einzige Erwartung war, irgendwann unsere Träume zu erleben.
Mhm.
Das war alles.
Mhm.
Und dann haben wir gefeiert. Dann haben wir halt ein Bier aufgemacht. Da plötzlich kam ein Produktionsteam und der Regisseur hat ein Drehbuch geschrieben. Aber wir haben dann ziemlich bald feststellen müssen, auch der Regisseur, das ganze Team, dass das Leben ein anderes Drehbuch oft hat.
Mhm.
Und letztendlich sind wir am Ende, da kann ich wirklich sagen, im ersten Moment gescheitert, weil wir es gar nicht wahrhaben können. Und der Film wird dann auch so mit diesem Nicht-Erfolg in die Kinos kommen. Und trotzdem war der Film so erfolgreich, genau deswegen, weil wir hier in diesem Moment gezeigt haben.
Mhm.
Und das haben wir da schon gesagt. Ja, das ist dann auch so ein Reifeprozess gewesen.
Ja.
Weil früher waren wir echt anders drauf.
Ja,
da war ein Nicht-Schaffen, ein so ein Scheißdreck.
Mhm.
Darf ich das im Radio sagen?
Absolut. Wenn es einer war, ein Scheißdreck, dann musst du so sagen.
Das war einfach.
Ja, klar.
Da denkst du nur noch, oh, das packe ich überhaupt nicht. Und das ist ein Reifeprozess.
Ja.
Und ich sag, früher dachtest du anders, heute denke ich so. Und
ich glaube halt, du hast heute eine viel größere Unabhängigkeit. Also auch deine eigenen Grenzen einzuordnen.
Ja.
Und so. Die Aufmerksamkeit damals war schon extrem.
Natürlich, ich glaube, die Aufmerksamkeit ist jetzt im Moment weit höher, weil uns jeder kennt. Und
wir müssen nichts mehr beweisen, oder?
Genau, und jeder schaut zwar hin, was wir machen, was Alexander tut, was ich mache, und aber jeder sagt eigentlich dasselbe: Ach, die sind jetzt doch schon so alt, du brauchst doch eh nichts mehr machen, du hast ja eh schon alles geschafft. Dann habe ich gesagt, naja, stimmt einsteils schon. Also ich werde jetzt dann heuer 60, das ist ja eh unfassbar, dass ich das alles überlebt habe. Bin ja sehr dankbar. Und eigentlich darf man wirklich sagen, so, die Rente kann jetzt bald kommen, aber solange es so Spaß macht, solange ich nach wie vor Entdecker sein darf, solange ich nach wie vor auch die Möglichkeit habe, meine Koffer zu packen und zu einer großen Wand hinzufahren und wirklich sich mit dieser Bergwelt zu verbinden, das ist einfach, das ist einfach gigantisch. Ja. Also,
da funkelt es auch noch sehr jetzt in deinen Augen. Also da ist, glaube ich, noch, da brennt noch ganz viel. Aber lass mich nochmal zurück. Ich war total überrascht, als ich gehört habe, dass du mal dich als Hotelier versucht hast in jungen Jahren. Du wolltest, da hast du schön gesagt, ich wollte ein Hotel haben, ich wollte Porsche fahren, ich wollte richtig cool sein. Das hat damals irgendwie, war das eine Zeit lang mal sehr, sehr verlockend. Du hattest deine Frau kennengelernt, das war so richtig, das war auch so ein Leben, das du dir da so vorstellen konntest.
Das ist ja klar, wenn ein Stefan Globatsch und ein Wolfgang Müller, der auch mich damals auch gesponsert hat, die ganze Zeit mit dem Porsche rumfahren, dann sagst du, so schnelle Autos willst du damals, weißt du, wenn man jung ist, da denkt man, das ist schon geil, so ein Auto zu fahren und dann noch Und dann war schon klar, ich wollte was mit den Bergen machen und irgendwo habe ich gesucht, meine Leidenschaft da irgendwie umzusetzen, und das wollte ich halt mit so einem Hotel, das mit so Erlebnispädagogik auch betreut wird, dass man mit den Gästen rausgeht in die Berge. Das war so die Grundintention, und leider hat es ja dann am Ende aufgrund von finanziellen Problemen mit meinem Vater nicht funktioniert, und das war fast schon zwangsweise, dass ich ja gesagt habe, so, ich flüchte mich jetzt nach vorne, und die einzige Art und Weise, jetzt irgendwie über Wasser zu bleiben, das ist Klettern. Ja. Und ich habe mich, und genauso Alexander, wir haben uns buchstäblich aus dem Tal, aus dieser finanziellen, wirklich aus diesem Canyon, der so dunkel war, der wo wir fast immer gedacht haben, wir kommen da raus, haben wir uns rausgeklettert, wieder hinaus in die Sonne, und wir haben es familiär da wieder geschafft, wieder ins Licht zu kommen.
Aber jetzt sind wir genau an dem Punkt, auf den ich raus möchte, dass plötzlich aus dem, was euch, also dieses Feuer, das brannte in euch ja ganz früh, und da wart ihr frei, und dann gab es einen Erfolg oder einen Misserfolg, da gab es ein halbes Bier, hast du ja gesagt, und alles war noch leicht und voller Freude, nehme ich mal an. Und dann plötzlich muss das Bergsteigen euch auch finanziell retten und euch da aus diesem dunklen Tal rausholen. Plötzlich ist doch da ein anderer Druck. Deine Frau war schon schwanger mit deinem ersten Sohn. Auch Druck. Wie konntest du das aushalten? Wie konntest du da frei bleiben im Kopf?
In dem Moment, wenn du zum Berg gehst, bist du frei. Weil dann ist nicht mehr das entscheidend, dass man sagt, jetzt wenn ich hochkomme, komme ich zurück mit einer ganz tollen Geschichte, und dann kann ich das in Anführungszeichen gut verkaufen, ist gut für die Sponsoren, sondern am Berg, da entscheidest du so im Jetzt. Und wenn es geht, dann wirst du alles dafür tun. Und wenn es aber nicht geht, werden wir umdrehen, weil das Überleben, und das ist das damals, das hatte ich schon gehabt. Ich hatte viele Situationen, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte unfassbar viel Glück gehabt im Leben. Diese Momente durch diese ganzen Couloirs und durch all das, was ich geklettert bin, das alles überlebt zu haben. Und da gab es wirklich brenzliche Situationen. Aber am Berg denkst du nie darüber nach, was bringt es mir, was für ein tolles Bild ergibt es da, sondern da geht es nur um das, jetzt bin ich da. Jetzt gehe ich.
Und also deswegen, das ist euch gelungen, dass ihr wirklich sagen konntet, Die Welt da draußen ist jetzt erstmal weg.
Genau, und tatsächlich bringen wir beide auf unterschiedliche Art und Weise natürlich das auch auf die Bühne. Und deswegen ist es so ehrlich und authentisch. Und es nimmt einem jeder ab, dass wir in die Berge gegangen sind. Nicht, weil wir, weil es eine Möglichkeit geboten hat, dass wir ein einen Lebensstandard halten können, sondern weil wir zu 100% dafür gebrannt haben. Und das tue ich nach wie vor. Es ist, ich muss wirklich sagen, ich bin da auch privilegiert. Also das ist zwar kein schönes Wort, nicht, aber wir sind beschenkt mit etwas, dass wir das tun dürfen, für das wir, ja, jetzt sage ich schon wieder, für das ich so derartig brenne. Ja. Das ist einfach der Wahnsinn.
Ich glaube, dieses Brennen und die Dankbarkeit aber auch, die du hier so deutlich machst, das ist ganz wichtig, ganz zentral für dein Leben. Jetzt hast du, ich habe 2 Kinder, du hast 3 Kinder. Wahrscheinlich, wenn ich mit dem Auto auf die Autobahn fahre, begebe ich mich vielleicht in ähnliche Gefahr wie du am Berg, aber bei dir denkt man mehr drüber nach. Also wenn du auf Expedition gehst und zu deinen Kindern sagst, vielleicht auch, als sie noch kleiner waren, so, jetzt geht's wieder los. Da hätte ich das schreckliche Gefühl, dass ich mein Leben aufs Spiel setze und diese Familie aufs Spiel setze, weil ich ja nicht weiß, wie es denen dann geht, wenn der Vater verunglückt. Du wirst dich mit dem Gedanken oft auseinandergesetzt haben, du wirst auch oft drüber gesprochen haben. Aber mich interessiert es wirklich, mit welchem Gefühl man da, du hast ja gesagt, nie auf die Türschwelle treten, mit welchem Gefühl du über die Türschwelle ins Abenteuer gegangen bist.
Vielleicht sind genau deswegen diese speziellen Rituale so wichtig geworden in meinem Leben. Und weil man einfach versucht, alles so zu richten, dass man mit einem guten Gefühl von zu Hause weggeht und hofft, dass man wieder zurückfindet, weil das ist das Allerwichtigste. Mhm. Ob ein Gipfel, ob eine steile Wand mit im Gepäck ist, wenn du nach Hause kommst, das ist dann nicht relevant. Ja. Sondern wir gehen zum Abenteuer, wir haben eine große Vision und ich hab echt es schon so oft erleben dürfen. Natürlich hat man Respekt, natürlich ist der Zweifel da. Aber dann, wenn du da drinnen bist, ist alles so klar und der Körper, der funktioniert so unfassbar an der Grenze. Mhm. Aber du merkst schon, ich weiche dir eine Frage aus. Man weicht dem tatsächlich immer wieder aus. Mhm. Das ist der Moment, der immer der härteste Moment ist, wenn man von zu Hause geht. Die letzte Umarmung von der Familie und sagt, es wird schon alles gut werden und wir nehmen ja jeden Tag Abschied von unserem Zuhause. Ja, ja. Und keiner kann eigentlich garantieren, ob du wieder zurückkommst. Aber das ist halt schon so ein zentraler Moment, wo man dann sagt, ja, ich bin jetzt dann 2 Monate weg, fernab der Zivilisation, exponiere mich wirklich in eine tödliche Welt hinein, wo du mit einem einzigen Feller, das ist wirklich so ein Fehltritt und das war's. Und das weiß ich.
Ja.
Und das dann zu tun, das ist nicht einfach.
Irgendwann werden deine Kinder ja verstanden haben, was du machst. Ich meine, wenn die noch ganz klein sind, dann verstehen sie es nicht. Aber irgendwann waren die groß genug und haben gewusst, wo du hingehst und wie gefährlich es auch
ist. Ja, wir haben 3 Kinder und jeder geht tatsächlich mit der Situation anders um. Und jetzt, wenn ich unseren Ältesten auch hernehme, einen Elias, der ist mittlerweile 26 Jahre alt, Snowboarder,
fährt sehr erfolgreich, ja, super.
Und dem wird dann auch immer so ein bisschen, Papa, möchtest du jetzt da wieder da hingehen? Fall bloß keinen Scheiß nicht, gell? So sagt er, was? So, das ist, also klar, das ist...
Aber sie haben dir nie Vorwürfe gemacht, oder?
Nein, das wissen die ganz genau. Wenn sie mir dieses Bergsteigen oder dieses Abenteuer, das Reisen... Also Bergsteigen hat da viel mehr wie nur, ich fahre da hin und gehe auf die Berge.
Ja.
Das Bergsteigen hat was mit Abenteuer zu tun, mit Entdecken zu tun, mit Entbehrungen zu tun. Also eigentlich besser, sich einmal abzuschneiden aus diesen... Irrsinnsalltag, wo wir leben. Und man, dazu habe ich sowieso auch noch eine Geschichte, wo ich bei der letzten Pakistan-Expedition für mich selber erfahren habe, bei mir, weil wir immer eigentlich sagen, ich gehe auf Expedition.
Ja.
Und wenn du auf Expedition gehst, exponiert man sie.
Ja.
In eine lebensfeindliche Welt hinein. Mhm. Und versucht dort zu bestehen. Bei der letzten Expedition habe ich mich so sicher da gefühlt, so zu Hause gefühlt, wo man dann auch gewusst hat, was passiert ist mit Laura und mit dem Ganzen, mit der Presse und so. Und dann war ich dann so in dieser Welt und durfte über die Stille auch diese, das, was ich da erleben musste, gut verarbeiten.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, als ich meine Koffer wieder gepackt habe, mein Basislager abgebrochen habe, und dann fährst du praktisch wieder zurück nach Hause, und es hat sich für mich angefühlt, jetzt beginnt die Expedition. Und ich konfrontiere mich wirklich die vor Herausforderungen, die ich manchmal überhaupt nicht gewachsen bin, mit den Spekulationen, mit der Presse und auch mit Neid, mit Missgunst, mit, und ich muss, und da habe ich für mich selber festgestellt, also eigentlich ist für mich, weil ich es auch kann, das sage ich auch, diese Bergwelt so ein geschützter, wunderbarer Raum, und dort, wo wir leben, auch hier, da in Stuttgart und oder in den Städten oder auch in den sozialen Gefügen, wo wir sind, wir sind so teilweise exponiert, und schau mal bloß einmal rundherum, wie viele nicht mehr können, und die sind mental am Ende und gestrandet. Ja. Also ist unser Leben, so wie wir leben, eigentlich manchmal die viel, viel härtere Expedition als die Expedition, wo ich da in die Berge.
Das glaube ich auch. Jetzt hast du Laura angesprochen. Laura Dahlmeier saß genau da, wo du jetzt sitzt.
Echt? Und
ich, ja.
Oh Gott.
Und ich habe sie kennenlernen dürfen und war zutiefst beeindruckt. Vor allem hat es aber einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Sie war lustig und hat Power, und bei ihr hat ja auch dieses Feuer gebrannt für alles, genau, was sie noch so vorhatte. Also sie hatte ihre Karriere da schon beendet und wollte einfach noch so viel machen. Du warst mit ihr eng befreundet, und man kennt die Geschichte. Sie ist verunglückt. Du hast noch versucht, für ihre Eltern vielleicht den Leichnam zu bergen oder zumindest die Situation einzuschätzen. Und du hast gerade gesagt, was dann drumherum passiert ist, auch mit der Presse, mit Spekulationen, ob und was sie falsch gemacht hat und. Da kamen Vorwürfe, die euch dann, glaube ich, auch sehr wehgetan haben.
Es ist furchtbar, und jeder hat immer, es sind plötzlich lauter Experten da gewesen, und ich verstehe überhaupt nicht, was sind das für Experten, die nicht vor Ort waren, und es waren fast keiner vor Ort, und die einzigen, die vor Ort waren, die bei der Rettung mit dabei waren, das waren drei Amerikaner und ich, und wir haben alles abgeschätzt, abgewogen, wir haben alles auch verstanden im Gespräch mit ihrer Partnerin. Und ja, sie hat einfach buchstäblich dieses Pech gehabt, wo wir zigmal, und jetzt sage ich schon wirklich zigmal, dieses unfassbare Glück gehabt haben. Ja. Und sie wusste es, und es gehört einfach zum Bergsteigen dazu. Und manchmal habe ich mir echt gedacht, jeder will nur auf dieser Welle surfen. Und es geht um Reichweite, und es ist vollkommen egal, ob da noch irgendwas wahr dran ist. Hauptsache, es kommt wieder irgendwas raus. Und ja, ich habe mich da teilweise sozial ziemlich zurückgezogen und habe einfach gesagt, so, gerade im Moment habe ich meine Trainingsgruppe, bin daheim, und meine Freunde, mit denen wo ich drüber gut reden kann und mache meine Vorträge. Das ist zwar die Bühne, und das ist dann wieder auch so ein Raum, ein sicherer Raum.
Ja.
Und dann, aber das wird dann schon langsam besser. Mhm. Ich glaube, die Zeiten, dass man jetzt über ihr Ableben und über alles noch versucht zu spekulieren, die Zeiten sind jetzt vorbei, und ich hoffe, dass man sich ihr sehr gut erinnert, weil sie halt einfach so eine positive und das noch wichtigere, authentische, lustige energiegeladene Person war.
Absolut.
Und sie, ja. Ich sag, das war ein Bergkind fast. Mhm. Das ist, und noch mehr, wie sie, so wie ich sie gekannt habe, noch mehr wie Biathlon, war sie in den Bergen unterwegs. Mhm. Also da hat der, das eine war fast ihr Job und da haben ihre Augen geleucht.
Ja, voll. Ja. Hat sie wirklich, ja. Ich weiß, dass dir das sehr nahe gegangen ist und auch noch nahe geht. Und du hast gesagt, die fast die größere Expedition war dann hier in diesem ganzen Gewitter und in dieser ganzen Aufgeregtheit dann danach. Das war schon, das war
ja,
schon.
Ich selber, schwer. Was soll ich sagen? Was, ja. Ich habe miterlebt, wie mein Freund Julian Zanker in der Eiger Nordwand tödlich verunglückt ist, mit dem ich ja so eine super Zeit am Cerro Kishwa gehabt habe. Ich war dann bei der Beisetzung mit dabei, habe ihn noch gesehen, wie er da gelegen ist. Und ich habe so viele Freunde auch schon verabschieden müssen, die mit denen, wo ich wirklich schon einen Rausch gehabt habe, eine Gaudi gehabt habe, mit denen, wo ich am Seil war und das, und auf einmal sind sie nicht mehr da und dann über das Ganze im Nachgang nochmal so breit zu treten, das finde ich das Schlimme. Und man muss dann teilweise dann aufpassen, um Gottes Willen, was sage ich zum Beispiel jetzt seit heute, wo ich bei dir bin, ne? Da, ich bin ja da selbst auch schon befangen, weil nicht alles sagen mir trau, weil nicht, dass dann sofort wieder irgendjemand da aufspringt und es gibt da gar nicht viel zu sagen.
Ja, ja.
Ja, das ist halt einfach, es ist passiert und
deswegen machen wir da auch gar nicht.
Passiert.
Machen wir da gar nicht weiter. Ja. Du hattest Laura ja angesprochen und ich habe sie halt jetzt hier sofort wieder sitzen sehen, aber natürlich voller Respekt, ist klar. Trotzdem die Frage, wenn du auch sagst, ich habe schon Freunde verloren, ich habe Freundinnen verloren, hat das jemals dich in die Richtung ein bisschen zumindest gedrängt zu sagen, ist gut, ich habe mein Glück vielleicht schon mehrfach ausgereizt. Ich meine, du bist schon 16 Meter, das war nicht mal irgendwo weit weg, ne? Das war bei dir
das
daheim.
Ist direkt vor der Haustür
gewesen. Ja, 16 Meter runtergekracht, Schädelbruch.
Da hätte ich tot sein können. Also
genau.
Das war eigentlich, wenn alles normal gelaufen war, würde ich jetzt heute nicht mehr bei dir sitzen. Und
also so viel Gefahren und auch so viele Abschiede eben von Menschen, mit denen du so viel geteilt hast, wie du gerade gesagt hast, so viel Freude, aber auch so viel extreme Gefühle. Kommt da nicht der Gedanke zu sagen, ist gut?
Für mich ist es echt der Beweis dafür, dass man den Tod nicht kontrollieren kann.
Aber man kann ihn herausfordern, oder?
Nein, nicht unbedingt. Herausfordern tust du nur, wenn du nicht... wenn du nicht nachdenkst, was du tust. Und wir sagen, der Bornelkramer in Bayern, der wird da irgendwo so romantisiert.
Ja.
Ja, vielleicht ist das genau die beste Art und Weise, auch den Tod zu romantisieren, weil er einfach zum Leben dazugehört.
Ja.
Ich habe da festgestellt, dass der Tod echt ein launiger Geselle ist. Der kommt irgendwann und nicht dann. Jetzt nochmal, hätte die Laura 15 Sekunden später, wenn sie früher abgeseilt wäre, wäre die aus dem Korridor draußen gewesen, wäre sie bei Maria, wären die beiden Partnerinnen, wären die ganz normal abgestiegen, es wäre nie irgendwas gewesen, wäre nur Steinschlag runtergekommen, wie es bei mir schon oft war, denkst du, leck mich an den Arsch, jetzt haben wir aber wahnsinnig viel Glück gehabt. Und aber so ist es einfach.
Ja.
Und irgendwann ist einfach vorbei. Und deswegen braucht man auch keine Angst haben. Und deswegen gehe ich auch weiter in die Berge hinein, weil man soll eigentlich viel mehr im Leben stehen und für das, und jetzt sage ich es, glaube ich, zum fünften Mal, für das, was man brennt, einfach wirklich versucht, soweit es nur irgendwo geht, manchmal geht es ja nicht, weil man familiär gebunden ist, weil man im Job gebunden ist, aber bitte, wenn man nur ein bisschen Zeit hat, setzt alle das um, für das dein Herz leuchtet.
Das ist ja das, was man von dir so schön lernen kann. Und da muss es ja gar nicht ums Bergsteigen gehen, sondern die Leidenschaften, die man sich vielleicht so oft versagt oder die so vom Alltag verschüttet werden, weil man vielleicht auch die falschen Prioritäten nebensetzt.
Ne? Ja, manchmal. Oder man sagt, das traue ich mir nicht mehr oder das kehrt sich nicht oder wir schauen das aus und ach, das ist bitte.
Ja.
Irgendwann ist es einmal und wenn du dann vielleicht, und das ist ja auch ein Glück, dass wenn man dann älter wird und und man weiß, jetzt geht es schon langsam an die Kante hin und noch Zeit hat zu überlegen, das ganze Revue passieren lassen. Wenn man dann aber sagt, Herrschaftszeiten, warum habe ich das nicht gemacht? Mhm. Das sollte nicht sein.
Mhm. Jetzt wirst du 60, du hast vorher gesagt. Macht die Zahl, verändert die irgendwas, außer dass du so ein bisschen so ein schräges Grinsen im Gesicht hast, wenn du drüber redest? Du musst selber ein bisschen grinsen.
Also es gibt Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, es ist wie ein guter Rotwein, je älter, desto besser.
Absolut.
Das möchte ich jetzt dahingehend sagen, dass ich einfach mittlerweile noch mehr am Boden bin wie früher. Mhm. Ich habe so vieles überlebt und dadurch, ich weiß, Leben ist nicht selbstverständlich, das, was ich führen darf. Und da ist wahnsinnig viel Dankbarkeit steckt da dahinter. Mhm. Und ich habe, und das möchte ich auch nicht missen, durch dieses Bergsteigen, durch das an der Grenze gehen, sehr viel Lebenserfahrung sammeln dürfen. Mhm. Was natürlich dann schon ein bisschen nervt, das ist, dass ich viel zu viel Pausen brauche, um mich wieder zu regenerieren, weil der Stoffwechsel so langsam ist.
Und ist so? Merkst du schon?
Ja, klar. Das kann ein jeder bestätigen. Wirst du älter, brauchst du längere Zeit.
Das weiß ich ja, klar. Ich dachte, ein Huberbur, der...
Nee, das ist... Wir haben auch keinen Zaubertrank nicht. Wir sind da ganz normal der Natur, also der Biologie ausgesetzt und wir werden älter und es wird immer zacher. Ja. Aber im Bergsteigen, da weiß ich, da ist diese Komponente Glück, Erfahrung ist gewichtiger wie beim Sportklettern, also beim schweren Klettern, da zieht das Alter schon ganz gewaltig unten am Seil. Mhm. Ja.
Wir sind schon fast am Ende, leider, aber eine Frage interessiert mich noch ganz arg und vor allem, weil du immer so schön, du hast so ein Blitzen in den Augen. Was ist dir wichtiger bei einer Seilschaft, wenn du da unterwegs bist? Oder wichtiger ist vielleicht falsch. Zuverlässigkeit ist natürlich so eine Grundbedingung, aber wie wichtig ist für dich Humor, dass du mit jemand unterwegs bist, mit dem du lachen kannst?
Also das ist vielleicht die wichtigste Geschichte. Ich suche mir immer einen Partner aus, wo ich mir vorstellen kann, kann ich mir vorstellen, mit dem 2 Monate unterwegs zu sein. Mhm. Zu ratschen, zu philosophieren, zu lachen, wo der Fokus nicht immer ist, ich muss unbedingt schaffen, sondern wenn alles passt, dann dürfen wir, dann können wir und wir geben auch alles. Aber der Spaß muss immer mit dabei sein. Und ich war jetzt auf dieser Expedition, wo ich gerade zurückgekommen bin, wo man auch das Schlimme erleben mussten, aber auch gute Momente erleben durften. Mhm. Als ich mit den beiden Amerikanern, Ted McRae und Jonathan Griffin unterwegs war, da haben wir richtig, richtig viel, aber das sind auch schräge Vögel, aber wir haben richtig viel Spaß gehabt, ja. Mhm. Und zum Beispiel, als wir den Eyrie erst bestiegen haben, einen unfassbaren Felszahn, wo noch nie ein Mensch oben war, dann hat der John hat dann erst einmal eine gedreht oben. Die Amerikaner bauen dann gleich mal Ohren. Und dann hat er so einen kleinen Speaker dabei gehabt. Mhm. Und dann hat er Joy of My Life von John Fogerty. Cool. Und dann haben wir getanzt und da oben am Gipfel. Und das ist, da geht dieses Glück durch alle Poren im Körper. Und da sagst du nur, wie geil ist es jetzt, da sein zu dürfen. Und da denkst du nicht mal eine Sekunde dran, wow, jetzt haben wir eine Erstbesteigung gemacht. Mhm. Ah, wie hoch ist das? Schnell auf den Höhenmesser schauen oder irgendwas. Sondern, du hast nur noch den Grinser auf und feierst diesen Moment.
Mhm. Ich wünsche dir, dass du da noch ganz oft dein Lachen auspacken kannst und es spüren kannst und immer auch genau hörst, was der Berg dir sagt, damit du nämlich auch wieder heil runterkommst. Ich danke dir, dass du da warst. War eine große Freude. Dir alles Gute, Thomas.
Ja, danke dir. Schön, dass ich da sein habe dürfen.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.